Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Was steckt hinter der Idee eines Klimaclubs? Und wie groß ist die Last, die die Corona-Pandemie den öffentlichen Haushalten auferlegt? Die Neuverschuldung im vergangenen Corona-Jahr wird um fast das Doppelte über dem Vorjahr liegen. Zu den finanziellen Corona-Lasten gleich mehr. Und mit dem, was Bürgerinnen und Bürger überdies zu schultern haben, startet diese Sendung. Im Moment beraten Bund und Länder darüber, wie es weitergehen soll in der Pandemie. Ende offen, heißt es, zur Länge der Beratungen. Volker Fintermer, die Frage an den Berichterstatter in Berlin. Wie sicher kann man erwarten, dass Öffnungsschritte doch wieder zurückgedreht werden?
Also Birgit Becker, wenn ich da den Entwurf anschaue, der gerade auf dieser Videokonferenz behandelt wird, dann scheint zumindest unstrittig zu sein, angesichts der steigenden Inzidenzzahlen den bestehenden Lockdown bis zum 18. April zu verlängern. Aber bei den vielen anderen Fragen, etwa der, ob es auch wieder Ausgangssperren geben soll oder stattdessen verschärfte Kontaktbeschränkungen, da wird mit Sicherheit noch eine Weile an diesem Abend gerungen werden. Das gilt ja etwa auch für die möglichen Kontakte zu Ostern, während das Kanzleramt die Kontakte auch über die Feiertage möglichst gering hält. Will, weil ein Gutteil der Ansteckungen eben tatsächlich dort im privaten Bereich stattfindet, kommt aus den Ländern die Forderung, wieder bis zu 4 Personen, die nicht dem eigenen Haushalt treffen zu können, Angehörigen treffen zu können. Also da ist wieder eine erhebliche Bandbreite an Vorstellungen und unterwegs, über die man sich heute Abend noch wird einigen müssen.
Und diese Notbremse, auf die man sich beim letzten Treffen verständigt hat, ab einer Inzidenz von 100 über mehrere Tage hinweg, also dann, wenn rechnerisch 100 Infizierte auf 100.000 Einwohner kommen. Diese Notbremse wird ja nicht überall gleichermaßen ernst genommen. Wird das künftig anders?
Ja, drehen wir das Bild mal um. Würde sie heute schon ernst genommen werden, dann müssten in der Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland heute schon wieder deutliche Einschränkungen gelten. Denn in 200 Städten und Landkreisen wurde diese Marke bereits überschritten und noch ist tatsächlich, Sie haben es erwähnt, wenig passiert. Aber das soll heute klargestellt werden, dass nach 2 Tagen mit einer Inzidenz über 100 alle Öffnungen jenseits der Lebensmittelgeschäfte wieder rückgängig gemacht werden müssen. Da geht es jetzt noch darum, ob das tatsächlich nur auf der Ebene der Landkreise oder gleich für das ganze Bundesland gelten soll. Darüber wird noch gestritten. Und klar ist auch, dass die Schulen beispielsweise spätestens ab einer Inzidenz von 200 schließen müssen, auch sogar bei 100, wenn keine regelmäßigen Testungen stattfinden können. Und für die Unternehmen und Betriebe sollen neben dem fortgesetzten Arbeiten im Homeoffice zumindest regelmäßige Testungen für die Beschäftigten stattfinden. Die Rede ist davon mindestens 2 Tests pro Woche.
Am Nachmittag gab es ja einen Moment der Irritation darüber, wie wasserdicht überhaupt die Begrenzungen für Handel und Gastronomie sein können. Da hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster die Kundenbegrenzung für den Einzelhandel in NRW gekippt. Begründung, es habe keine Gleichbehandlung aller Geschäfte gegeben. NRW hat dann aber schnell mit einer Anpassung der Regelungen reagiert. Auch für Schreibwarengeschäfte, für Buchhandlungen und für Gartenmärkte gelten nun strengere Regeln. Für wie rechtsfest halten denn Bund und Länder überhaupt einen verlängerten Lockdown?
Ja, da gibt es zumindest keine Sorge, dass der kippen könnte, weil die Inzidenzwerte ja wieder kontinuierlich steigen und eine dritte Welle wohl nicht mehr abzuwenden ist. Gegen den Grundsatz der Beschränkungen hatten die Richter ja auch nichts einzuwenden. Die sind möglich und lassen auch schrittweise Öffnungen zu. Allein das Gebot der Gleichbehandlung sollte eben nicht verletzt werden. Also, dass in einem Geschäft ein Kunde auf 10 Quadratmeter in Ordnung ist, während in anderen Geschäften die Verordnung 40 Quadratmeter plus Vorabtermin verlangt hat, das haben die Richter ja heute moniert und deshalb die Regelung auch kassiert. Und die Landesregierung, Sie haben es ja erwähnt, ist vor dem Hintergrund dieser strengeren Auslegung, ist sogar dieser Auslegung gefolgt und hat eben jetzt Kundenbegrenzung pro Quadratmeter sowie Terminbuchung und Kundenbegrenzung zugelassen bzw. eingefordert. Und das jetzt nahezu für alle Geschäfte in Nordrhein-Westfalen.
Aus dem Hauptstadtstudio war das Volker Fintermer. Vielen Dank. Und beim Thema bleiben wir. Ein Nachtragshaushalt ist eine nachträgliche Änderung eines bereits vom Parlament verabschiedeten Haushaltsgesetzes des Bundes oder auch eines Bundeslandes. Zu einem Nachtragshaushalt kommt es immer dann, wenn die Einnahmen deutlich unter den Planungen oder die Ausgaben eben deutlich drüber liegen. Im vergangenen Corona-Jahr war das ganz entschieden der Fall, sodass das Bundeskabinett am Mittwoch über einen milliardenschweren Nachtragshaushalt entscheidet. Muss. Die Zahlen dazu und zur Höhe der erwarteten Schulden im kommenden Jahr, da wurden die Zahlen bereits bekannt. Theo Gerst dazu.
Die Schleifspuren, die die Corona-Pandemie in den Staatsfinanzen hinterlässt, werden immer tiefer. In diesem Jahr, im nächsten Jahr und auch bis 2025. Bis dahin reicht die neue Finanzplanung des Bundes, die zunächst von immer höheren neuen Schulden gekennzeichnet ist. Es beginnt in diesem Jahr. Eigentlich wollte Olaf Scholz 498,6 Milliarden Euro ausgeben und ein Drittel davon, knapp 180 Milliarden, auf Pump finanzieren. Doch der Lockdown dauert länger, also steigen die Corona-Hilfen an Unternehmen, ebenso die Ausgaben für Impfstoffe oder Corona-Schnelltests auf Staatskosten. Höhere Ausgaben heißt deshalb auch höhere Schulden. Ein Nachtragshaushalt muss her. Durch ihn kommen zu den 180 Milliarden Euro in diesem Jahr noch einmal 60 Milliarden hinzu, obwohl die Ausgaben nur um 50 Milliarden Euro steigen. Die Differenz zu den 60 erklärt sich daraus, dass auch Einnahmen hinter den Planungen zurückbleiben oder sogar ganz ausfallen, so wie in diesem Jahr der Bundesbankgewinn. Nächstes Jahr beginnt dann die Schrumpfkur. Weniger Corona, so die Erwartung, heißt weniger Ausgaben. Die sinken von fast 550 auf 420 Milliarden Euro. Und weniger Ausgaben heißt auch weniger neue Schulden. Dafür sind 81,5 Milliarden eingeplant. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes wird noch einmal gebrochen. Olaf Scholz will, auch wenn er dann womöglich gar nicht mehr Finanzminister ist, nicht ausgerechnet in dem Moment auf die Ausgabenbremse treten, in dem die Wirtschaft gerade wieder Tritt fasst. Sichtbarstes Zeichen dieser Politik sind anhaltend hohe Investitionen. Von 2023 bis 2025 soll sich der Bundeshaushalt dann wieder in normalen Bahnen bewegen, sprich ohne pandemiebedingte Sonderlasten. Die Ausgaben liegen erst leicht unter, dann leicht über 400 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung wirkt mit 8,3, 11,5 und 10 Milliarden Euro in den Jahren 23 bis 25 vergleichsweise moderat. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich reicht es hinten und vorne nicht, um die geplanten Ausgaben zu decken. Olaf Scholz hinterlässt der nächsten Regierung eine Haushaltslücke, die mit dem Wort Handlungsbedarf umschrieben wird. Heißt übersetzt, obwohl die nächste Regierung Rücklagen aus den guten Jahren vor Corona aufbraucht, alle Ministerien jedes Jahr zusammen irgendwie 6 Milliarden Euro einsparen und eben neue Kredite im Rahmen der Schuldenbremse aufgenommen werden, bleibt eine Lücke, eben der sogenannte Handlungsbedarf. Für 2024 und 2025 fehlen zusammen rund 20 Milliarden Euro und jede neue Regierung muss zusehen, wie sie diese Lücke stopft. Läuft es gut, wächst also die Wirtschaft, könnten höhere Steuereinnahmen die Lücke schließen. Denkbar sind aber auch höhere Steuern oder höhere Schulden, auch in diesen Jahren.
Die Schuldenlasten der Corona-Pandemie im Beitrag von Theo Gehrs und Themenwechsel. Klimaschutz hat ein grundlegendes ökonomisches Akzeptanzproblem. Jedes Land, das sich besonders beim Klimaschutz engagiert, muss fürchten, im Wettbewerb Nachteile zu haben gegenüber Staaten, die nicht bereit sind, in den Klimaschutz zu investieren. Diese Sorge wirkt als starke Bremse für Klimaschutzbemühungen für Staaten und für Unternehmen ebenso. Heraus käme man aus dem Dilemma, wenn es einen Bestrafungs- oder ökonomischer bezeichnet einen Bepreisungsmechanismus gäbe für alle Produkte, die unter klimaschädlichen Bedingungen erzeugt und gehandelt würden. Genau das steckt hinter der Idee eines Klimazolls oder anderer Begriff einer CO2-Grenzausgleichsabgabe oder Grenzausgleichssteuer. Eine Idee, die immer mehr Freunde findet in europäischen Thinktanks und jetzt auch im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Ann-Kathrin Büsker dazu.
Auch bei importierten Waren sichtbar machen, welche CO2-Kosten in ihnen stecken und damit nicht nur die eigene Wirtschaft schützen, sondern auch international Anreize für mehr Klimaschutz setzen. Das sind Ziele eines europäischen CO2-Grenzausgleiches. Professor Klaus Schmidt, Wissenschaftler der LMU München und Vorsitzender des unabhängigen wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium, erläutert die grundsätzliche Idee hinter einem solchen Mechanismus.
Alle Importe in die EU müssten von der europäischen CO2-Bepreisung unterworfen werden. Umgekehrt müssten alle Exporte aus der EU von der CO2-Bepreisung freigestellt werden.
Der Beirat hat verschiedene Ziele formuliert, die ein gutes System des Grenzausgleiches erfüllen muss. Dazu gehört, direktes Carbon Leakage zu vermeiden, also die Verlagerung von Produktionsstätten und damit auch CO2-Emissionen in andere Länder außerhalb der EU. Denn das nützt dem Klima überhaupt nichts. Aber auch die Vermeidung des sogenannten indirekten Leakage.
Das entsteht, wenn die verringerte Nachfrage der Europäischen Union nach fossilen Brennstoffen zu niedrigeren Weltmarktpreisen für Öl, Gas und Kohle führt. Bei diesen niedrigeren Preisen fragen dann andere Länder mehr fossile Brennstoffe nach und erzeugen damit mehr Emissionen.
Ein wirksamer Grenzausgleich muss aus Sicht des Beirats daher auch andere Länder zum Klimaschutz animieren und letztlich mit WTO-Richtlinien vereinbar sein. In ihrem Gutachten kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass weder die Idee eines importseitigen Grenzausgleiches noch der Ansatz einer Verbrauchsabgabe diese notwendigen Ziele ausreichend erfüllen. Sie schlagen deshalb einen sogenannten Klimaclub vor, so Gabriel Felbermayr, Leiter des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.
Ein Klimaclub, den die Europäische Union mit möglichst vielen Handelspartnern, mindestens mit den USA, aber mit am besten noch China und anderen Ländern gründet. Und in diesem Klimaclub wäre ein einheitlicher Mindestpreis für CO2 vorgesehen.
Die Idee ist, dass die Mitglieder des Clubs auf dieser Basis einen gemeinsamen Freihandelsraum bilden. Ein Grenzausgleich wäre hier nicht mehr nötig. Gegenüber Drittstaaten würde ein importseitiger Grenzausgleich eingeführt werden, Entwicklungsländer vorläufig ausgenommen. Ein Klimaclub setze damit auch Anreize für andere Länder, sich zu beteiligen, so Felbermayr.
Der Klimaclub leistet mehr für die internationale Kooperation. Und das ist zentral, wie Herr Schmidt gesagt hat, nur wenn möglichst viele Länder mitmachen, dann kann auch tatsächlich das globale Phänomen Klimawandel angehalten oder reduziert werden.
Da die CO2-Preise noch nicht, aber in Zukunft absehbar steigen werden und sowohl die EU als auch die USA bereits planen, einen Grenzausgleich einzuführen, sieht der Beirat jetzt eine günstige Gelegenheit, in intensive Gespräche einzusteigen. Gabriel Felbermayr warnt geradezu davor, es nicht zu tun.
Wenn die Amerikaner einen Grenzausgleich machen und die Europäer machen das auch, der nicht miteinander koordiniert oder harmonisiert wird, dann ist die Gefahr, dass wir Handelsstreitigkeiten bekommen, ohne einen Anreiz zu setzen für andere Drittstaaten, China zum Beispiel, irgendwann in der Zukunft mitzumachen.
Laut dem Beiratsvorsitzenden Schmidt ist es auch denkbar, zunächst mit einer Art Klimaclub Light einzusteigen, einem gemeinsamen Grenzausgleich für einzelne Güter. Als Beispiel nannte er Stahl, Zement, Strom und Kunststoff. In jedem Fall sieht der Beirat jetzt die Gelegenheit, aber auch die Notwendigkeit, dass die EU-Kommission hier entscheidende Grundsteine für eine Einigung legt. Denn diese, das gaben die Experten heute zu, werde keine einfache.
Ann-Kathrin Büsker war das. Im Fall des Finanzskandals um den Zahlungsdienstleister Wirecard geriet neben den Wirtschaftsprüfern, die die Luftbuchungen in den Bilanzen des Konzerns nicht bemerkt hatten, neben der Deutschen Börse AG, die das marode Unternehmen lange weiter im DAX führte, auch die Finanzaufsicht BaFin unter Beschuss. Deren Chef hielt eine Zeit lang die Argumentation aufrecht, man habe früh genug hingesehen, man habe nichts bemerken können, musste dann aber doch seinen Hut nehmen. Seit heute ist der Name des Nachfolgers bekannt. Brigitte Scholte ist dazu.
Der neue Chef kommt nicht aus Deutschland. Mark Branson leitet seit 7 Jahren die schweizerische Finanzaufsicht FINMA und wie er die Rolle einer solchen Behörde einschätzt, das machte er vor wenigen Jahren im Schweizer Fernsehen SRF deutlich.
Eigentlich ein starker Finanzplatz braucht eine starke, glaubwürdige, unabhängige Aufsicht. Deswegen braucht es schon einen starken FINMA.
Der 52-Jährige, der die britische und schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, wird im Sommer, spätestens zum 1. August, sein Amt bei der BaFin antreten, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Er solle helfen, die BaFin zu einer Aufsicht mit Biss zu machen. Branson sei eine gute Wahl, heißt es in Finanzkreisen. So meint Christoph Scharlast, Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management.
Es ist jemand, der von außen hereinkommt, jemand mit einem internationalen Background. Ich glaube auch gut, dass es Brite ist, also jemand, der wirklich eben nicht bisher in dem System BaFin tätig war. Ich glaube aber auch, dass es Punkte gibt, die man hinterfragen kann. Wie kann es sein, dass jemand Präsident der BaFin wird, der das deutsche Aufsichtsrecht nicht kennt? Hätten wir nicht auch jemanden gehabt, der trotzdem von außen gekommen wäre und möglicherweise auch diese neue Position hätte übernehmen können, die mit nur sehr viel mehr Einfluss ausgestattet ist?
Branson sei ein international renommierter Fachmann. Das hält auch Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende für positiv. Doch der Nachfolger von Felix Hufeld, der am Monatsende abtritt, steht auch vor der Mammutaufgabe, die Behörde neu auszurichten. Das könne er nicht allein.
Ich sehe auch die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er die politische Rückendeckung aus Berlin bekommt. Denn die Finanzaufsicht in Deutschland war auch deswegen so schwach, weil es politisch ja auch nicht gewollt war, dass sie wirklich durchgreift. Und das muss jetzt auch in Berlin geklärt werden.
Zumindest ist der Neue der Regierung offenbar einiges wert. Denn es ist zu vermuten, dass Branson auch als BaFin-Chef nicht weniger verdienen dürfte als bei der FINMA. Dort bezieht er ein Jahresgehalt von etwa 500.000 Euro. Das ist mehr als das der Bundeskanzlerin und weit mehr als das bisherige Gehalt von Felix Hufeld. Die BaFin soll offenbar auch personell aufgestockt werden. Knapp 160 neue Mitarbeiter werden eingestellt. Das sei wichtig, meint Gerhard Schick. Aber er mahnt auch:
Das Entscheidende ist bei der BaFin die Neuausrichtung derjenigen, die dort arbeiten, auf den Schutz des Vermögens von Sparerinnen und Sparern und nicht so sehr darauf, dass es Ruhe in der Branche gibt und Zustimmung von Vorständen von Banken und Versicherungen.
Und die BaFin müsse künftig rechtzeitig handeln, wenn es um möglicherweise kriminelle Geschäfte gehe. Stattdessen habe die Behörde oft nicht immer verhältnismäßig agiert, was sich in der jüngeren Vergangenheit gezeigt habe, meint Christoph Schallast von der Frankfurt School.
Man hat manchmal das Gefühl, dass die BaFin mit Kanonen auf Spatzen schießt, aber die dicken Geier im Himmel dann etwas zu unbehelligt lässt. Und ich glaube, darum geht es jetzt ja auch, dass man wirklich solche Schwergewichte wie Wirecard, Greensill und so weiter etwas genauer auch unter die Lupe nehmen kann.
Der Bericht von Brigitte Scholtes war das. Heute ist der Weltwassertag der Vereinten Nationen, die dazu auffordern, der Ressource Wasser einen höheren Stellenwert beizumessen. Vehement diskutiert wird ja stets, ob Wasser nicht ein frei zugängliches Gut für alle Menschen sein müsse, dass es gar keine privatwirtschaftlichen Rechte am Wasser geben dürfe. Aber tatsächlich hat Wasser seine Rolle im Wirtschaftsleben. Es gibt auch Wasseraktien und Wasserfonds. Konstantin Röse blickt auf diesen besonderen Markt.
Für uns ist es selbstverständlich. Wenn wir Wasser benötigen, dann drehen wir einfach den Wasserhahn auf. Zum Waschen, Duschen oder Blumen gießen. 125 Liter verbrauchen wir Deutschen pro Tag. Die Ressource Wasser, sie ist aber begrenzt, sagt der Vorsitzende der UN-Wasserorganisation der Vereinten Nationen, Gilbert Ungbo. Deshalb sei das Ziel bis 2030 weltweit eine nachhaltige Wasser- und Sanitärversorgung. Davon sei man aber weit entfernt.
We are seriously off track. Off track to ensure sustainable water and sanitation for all by 2030.
Der weltweite Wasserverbrauch ist riesig und hat sich in den letzten 100 Jahren versechsfacht. Wasser, das kann aber auch ein Geschäftsmodell sein. Und was für ein Geschäft? An Trinkwasser lässt sich viel Geld verdienen, erklärt Nicola Forer, Professorin für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Uni Kiel.
Es ist tatsächlich so, dass die Gewinnspanne, wenn man Wasser in Plastikflaschen füllt, enorm ist.
Konzerne wie Nestle oder Coca-Cola machen genau das. Für sie ist es ein Milliardengeschäft. Sollte man deshalb also gar nicht erst in Unternehmen investieren, die vom Rohstoff Wasser profitieren? Paul Buchwitz, Fondsmanager beim Vermögensverwalter DWS, sieht das etwas differenzierter.
Ich würde bei der Auswahl der Produkte darauf achten, dass man nur in diese investiert, die in Unternehmen investieren, die Lösungen anbieten, um der Wasserknappheit Herr zu werden.
Diese Lösungen können ganz unterschiedlich aussehen, denn die Wertschöpfungskette von Wasser ist lang. Von Unternehmen der Wasserinfrastruktur über Wassergewinnung bis hin zu Wasseraufbereitung. Diese Vielfalt zeigt sich auch am Aktienmarkt. Anleger können mittlerweile in Fonds investieren, die sich auf Wasser spezialisiert haben, etwa zugeschnittene ETFs, die einen Index abbilden. Bestimmte Kriterien helfen dabei festzustellen, wie nachhaltig so ein Wasserfonds überhaupt ist. Gängig ist etwa das Nachhaltigkeitskürzel ESG mit Unternehmen, die
also auf Umwelt, Soziales achten und auf eine gute Unternehmensführung.
So Paul Buchwitz von der DWS. Die Vereinten Nationen gehen in ihren Überlegungen noch einen Schritt weiter. Sie fordern in ihrem Weltwasserbericht Methoden, um den eigentlichen Wert von Wasser neu zu bewerten. Während Wasser in einigen Regionen im Überfluss vorhanden scheint, ist es anderswo ein extrem knappes Gut. Vor allem da, wo Menschen unter großer Dürre leiden. Und der Klimawandel, das Problem in vielen Regionen, sagt Nicola Fuhrer von der Uni Kiel.
was fast für alle gültig ist, dass wir eine höhere Variabilität bekommen. Das heißt, mehr Unzuverlässigkeiten, mehr Extreme in den Wetterereignissen, die vorherrschen.
Die Folgen des Klimawandels sind auch aus wirtschaftlicher Sicht gravierend, sagt Paul Buchwitz von der DWS.
Das macht es für Unternehmen teurer am Ende. Es muss mehr in Wasserinfrastruktur investiert werden, in Wasserwiedergewinnungstechnologien, Wasserrecycling.
An diesem Punkt sind sich Wirtschaft und Forschung aber einig. Es braucht deutlich mehr Investitionen. Anleger können ihren Teil dazu beitragen, indem sie sich für nachhaltige Unternehmen entscheiden und vorher genau prüfen, wie Unternehmen mit der Ressource Wasser umgehen.
Konstantin Röse war das. Die Deutsche Börse überprüft in regelmäßigen Abständen, ob Unternehmen noch die Bedingungen für den Verbleib im DAX oder in einem der anderen Indizes erfüllen oder nicht. Heute wurden Neubesetzungen wirksam. Klaus-Rainer Jakisch dazu.
Siemens Energy, der Hersteller von Elektro- und Energietechnik und erst seit wenigen Monaten überhaupt an der Börse, ist der große Aufsteiger bei den Veränderungen der Börsenindizes in Frankfurt, die ab heute in Kraft treten. Danach steigt die einzige Tochter des Siemens-Konzerns in den deutschen Aktienindex und damit in die erste Börsenliga auf. Ein rapider Höhenflug, den es für ein junges Börsenunternehmen bislang nur selten gab. Platz machen in dem 30 Werte umfassenden Index muss dafür der Kosmetik- und Klebstoffhersteller Beiersdorf, der nach etwas mehr als 12 Jahren im obersten Top-Segment in den MDAX absteigt, wo er den bisherigen Platz von Siemens Energy einnimmt. Der Index der zweiten Börsenliga verzeichnet noch 3 weitere Zugänge, den Autohersteller Porsche, den Windkraftanlagenbauer Nordex sowie ein Carvis, ein Unternehmen, das ebenfalls im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Absteiger aus dem MDAX sind die Arealbank, der Einzelhandelskonzern Metro sowie der Lichthersteller Osram, die alle künftig im SDAX zu finden sind. Sie werden dort von 3 weiteren Neuzugängen begleitet, den Halbleiterausrüster Süß Microtech, den Graphithersteller SGL Carbon und den Autozulieferer Leoni. In den TechDAX steigt schließlich die SMA Solar Technology auf, ein Unternehmen, das ebenfalls im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Ganz aus den Indizes fallen die Baumarktkette Hornbach, der Hersteller erneuerbarer Kraftstoffe Crop Energies, der Softwareanbieter und IT-Berater SMP Schneider Neureiter und Partner, die Deutsche Beteiligungs AG sowie der Karrierenetzwerkbetreiber New Work. Die Deutsche Börse überprüft in regelmäßigen Abständen die Zusammensetzung ihrer Indizes und tauscht Unternehmen je nach ihrer Bedeutung und Umsatzstärke entsprechend aus. Wichtig sind diese Verschiebungen besonders für die zahlreichen Fondsgesellschaften, die ihre Produkte nach den entsprechenden Indizes gestalten. Sie müssen diese Fonds entsprechend angleichen. Faktisch bedeutet dies, dass sie verstärkt Aufsteiger kaufen, weshalb deren Kurse tendenziell auch steigen, und Absteiger verkaufen, was in der Regel zu Kursverlusten bei diesen Werten führt. Die nächste Überprüfung ist für Anfang Juni geplant.
Klaus-Rainer Jakisch war das. Also Beiersdorf raus aus dem DAX, Siemens Energy rein, zusätzlich zu vielen anderen Bewegungen in den Indizes. Die Umbesetzung ist heute wirksam geworden, aber sie war ja vorher bekannt. Die Frage daher an den Börsenberichterstatter Samir Ibrahim. Hat es trotzdem Reaktionen am Kurs gegeben?
Ja, die gibt es am meisten auch. Einige Fonds, die einen Index direkt abbilden, können das Unternehmen erst berücksichtigen, wenn es dann tatsächlich auch aufgenommen wurde. Deshalb heute auch nochmal Bewegung. Siemens Energy klar im Plus, jedenfalls vormittags. Inzwischen aber jetzt ein Minus von mehr als 1%, wohl auch durch Gewinnmitnahmen. Bei Beiersdorf geht es genau andersrum. Die Aktie zum Ende des Tages leicht im Plus.
Der Börsentag mit dem vermutlich anhaltenden Lockdown vor Augen. Wir hatten ja berichtet über die Beratungen von Bund und Ländern. Hat sich das ausgewirkt auf die Stimmung?
Man ist einigermaßen angespannt, weil ja auch im Vorfeld viel gefeiert wurde wegen der Aussicht auf eine schnellere Erholung der Wirtschaft und wie sich diese Laune dann schnell auch drehen kann. Das haben wir ja bei der letzten Korrektur gesehen, als eben klar wurde, so schnell wie erhofft passiert das alles nicht, ist aber alles auch Jammern auf hohem Niveau. Der DAX aktuell bei 14.651 Punkten, also heute wohl ein Plus von 0,2%. Es sind halt die finanziellen Hilfen der Staaten und Notenbanken, die momentan alles überdecken.
Ein paar auffällige Werte, die Sie noch rauspicken wollen?
Ja, es gab vor allen Dingen viel Bewegung bei den Autowerten, allen voran wieder die Aktie der von VW, die Vorzüge im DAX, ein Plus von über 7%, sieht auch die anderen Autohersteller mit. Da wird in Internetforen momentan sehr viel Hype um diese VW-Aktie betrieben. Ein Stück weit hilft hier allerdings natürlich auch die Ausrichtung der Konzerne, wie eben auch bei BMW hier jetzt nochmal der Nachschlag der Lkw-Hersteller Traton, an dem VW beteiligt ist. Der forciert ja jetzt auch die Elektrifizierung, das kommt gut an.
Blicken Sie vor dem Euro noch auf die türkische Lira, wieder ein Notenbankchef, der in Ungnade gefallen ist, kommt nicht so gut an, so viel Druck auf die Notenbank am Devisenmarkt.
Ja, die Lira verliert 10% in der 15% in der Spitze. Die Börse bricht um 10% ein. Dem Euro ging es heute etwas besser, hält sich bei einem Dollar 19,30. Die Umlaufrendite noch schnell hinterher bei einem Minus von 0,37%.
Und damit der Goldpreis geht Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich zu Ende, gleich nach der Nachrichtenkultur heute.
Deutschlandfunk.